Im Sport, vor allem bei den Mannschaftssportarten, kennen wir Fans, ja? Menschen, die sich für eine Mannschaft ihrer Sportart entschieden haben. Sie sind, ob Sieg oder Niederlage, diesem Verein treu. Selbst wenn man mal 10, 20 Mal hintereinander verliert, nein, ein Fan gibt seinen Verein nicht auf. Natürlich ist die Freude auch umso größer, wenn mal ein Titel geholt wird. Und dann haben wir, die Fans natürlich, den Titel geholt. Man identifiziert sich mit dem Verein, mit der Mannschaft. Das geht oftmals so weit, dass wenn der Verein verliert, man das diesem Fan auch ansehen kann. Sprich, die Laune sieht man an ihm. Hat er gute Laune, hat sein Verein wohl gewonnen. Hat er schlechte Laune, hat sein Verein verloren. Und wie kann es anders sein? Andere lehnen diesen Verein, den der Fan A bevorzugt, völlig ab. Das ist sozusagen ein Feindbild. Sie favorisieren einen völlig anderen Verein. Fans, sie beziehen eine klare Position. Andere stehen diesen Konkurrenten völlig neutral gegenüber. Oder es interessiert sie überhaupt nicht. Beispiel Fußball. Wer sich nicht für Fußball interessiert, den ist völlig egal, was der FC Bayern München und BVB Dortmund machen. Sie bewerten vielleicht die augenblickliche Spiel, weil sie Freude am Spiel an sich haben. Aber ansonsten keine Auswirkung auf ihr Leben. Weder positiv noch negativ. Aber im Leben müssen wir oft echte Positionen beziehen. In einer Situation. Wie verhalte ich mich jetzt in der Covid-Misere, in der wir sind? Impfen lassen, nicht impfen lassen? Muss ich zustehen? Zu einer Partei. Was halte ich von dieser oder jener Partei, wenn ich dazu aufgefordert werde, zu wählen? Oder auch zu Personen muss ich mich bekennen oder sie ablehnen. Aber einer Entscheidung in deinem Leben kannst du dich nicht entziehen, denn sie ist die wichtigste, weil sie über deine Ewigkeit entscheidet. Wie stehst du zu Jesus, dem Christus? Diese Frage wird einem jeden früher oder später gestellt. Und du musst diese Frage beantworten. Und du kannst dich nicht mit Unwissenheit oder Mainstreaming, also was die Mehrheit macht, oder Ähnlichem herausreden. Du persönlich musst diese Entscheidung für dich treffen. In unserem heutigen Text treffen wir einmal mehr auf mehrere Gruppen Menschen. Menschen, Punkt 1, die Jesus völlig ablehnen. Menschen, Punkt 2, die neutral erscheinen. Dann der dritte Punkt, Menschen, die Mitläufer sind, die ihr Fähnchen in den Wind hängen. Und viertens, Menschen, für die Jesus starb. Ich möchte uns den Text aus Markus lesen, Kapitel 15, die Verse 6 bis 15. Markus, Kapitel 15, ab Vers 6. Aber anlässlich des Festes pflegte er, also Pontius Pilatus, ihnen einen Gefangenen freizugeben, welchen sie wollten. Es lag aber ein gewisser Barabbas gefangen, samt den Mitaufrührern, die im Aufruhr einen Mord begangen hatten. Und die Menge erhob ein Geschrei und fing an, das zu verlangen, was er ihnen jedes Mal gewährt hatte. Pilatus aber antwortete ihnen und sprach: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Denn er wusste, dass die obersten Priester ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Aber die obersten Priester wiegelten die Volksmenge auf, dass er ihnen lieber den Barabbas losgeben solle. Und Pilatus antwortete und sprach wiederum zu ihnen: Was wollt ihr nun, dass ich mit dem tue, den ihr König der Juden nennt? Sie aber schrien wiederum: Kreuzige ihn! Und Pilatus sprach zu ihnen: Was hat er denn Böses getan? Da schrien sie noch viel mehr: Kreuzige ihn! Weil nun Pilatus die Menge befriedigen wollte, gab er ihnen den Barabbas frei und übergab Jesus, nachdem er ihn hatte auspeitschen lassen, damit er gekreuzigt werde. Beim letzten Mal haben wir gehört, wie Jesus dem Pilatus ausgeliefert wurde, da den Juden offiziell es nicht erlaubt war, ein Todesurteil zu vollstrecken. Obwohl die Priester wieder viele falsche Anschuldigungen gegen den Herrn vorbrachten, antwortete er nichts, wie in Jesaja 53,7 geschrieben steht. Nur in Bezug auf seine Person gab er Auskunft, nämlich, dass er, Jesus, der König der Juden sei, der verheißene König. Der Hohe Rat der Juden hatte ja beim Morgengrauen, sozusagen bei den ersten Sonnenstrahlen, ihren Beschluss verfasst, weil vor Sonnenaufgang so etwas nicht beschlossen werden durfte. Da das Urteil aber noch am gleichen Tag vollstreckt werden musste, wegen des Passafestes und dem Sabbat, der vor der Tür stand, brachten sie ihn auch gleich vor Pontius Pilatus, damit er das Todesurteil fällt, tot am Kreuz. Das war ihnen wichtig. Die obersten Priester wollten nämlich zweierlei damit erreichen. Zum einen wollten sie als unschuldig an Jesu Tod gelten. Ja, wir haben ihn ja schließlich nicht umgebracht, das war ja Pilatus. Hätten sie ja sagen können. Aber noch viel wichtiger war ihnen, deutlich zu machen, dass Jesus von Gott verflucht ist. In 5. Mose lesen wir Kapitel 21, 23, denn von Gott verflucht ist derjenige, der ans Holz gehängt wurde. Und wenn man gekreuzigt wurde, dann hing man am Holz. Das war aber keine Todesart, die die Juden hatten. Das Volk sollte begreifen, dass dieser Jesus aus Nazareth auf keinen Fall der von Gott verheißene Messias sein konnte. Eine Steinigung wäre da nicht so eindrücklich gewesen. Die obersten Priester waren Menschen, die Jesus völlig ablehnten. Und wir haben das in den letzten Predigten immer wieder gehört. Und ich führe das auch nur der Vollständigkeit halber auf. Pilatus wusste, dass es Neid der obersten Priester war, warum Jesus an ihnen ausgeliefert wurde. Lesen wir in Vers 10. Die Schriftgelehrten, Priester und Pharisäer sahen in Jesus die Ursache, dass ihr Ansehen im Volk immer mehr schwand. Er, Jesus, heilte und trieb Dämonen aus. Konnten sie nicht. Das Volk wurde von ihm gespeist, mal 5000 Menschen, mal 4000 Menschen und immer noch die Frauen dazu, Männer plus Frauen und Kinder. Weil das Volk ihm zuhörte, wurden sie auch neidisch, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Lesen wir gleich im ersten Kapitel von Markus. Aber nicht nur das. Jesus schadete auch ihren finanziellen Einkünften. Er trieb die Händler aus dem Tempel heraus, an denen die obersten Priester verdienten, durch, sagen wir mal, Standgebühren oder sowas in der Art. Vielleicht waren sie auch an dem Umsatz beteiligt. Er verurteilte, dass Witwen ausgebeutet wurden, wenn sie Rechtsbeistand bei den Gelehrten suchen. Markus 12, 40. Ihr fresst die Häuser der Witwen. Sie, die Führer des Volkes, die geistige Elite, ausgerechnet sie, die die Menschen das Wort Gottes lehren sollten, sie auf den Messias vorbereiten sollten, handelten genau gegenteilig. Jesus verurteilte ihr bequemes Leben, das auf Kosten der Hilfsbedürftigen aufgebaut war. Und sie lehnten ihn völlig ab. Aber ist es nicht auch so, dass wir gerade dieses bequeme Leben mehr lieben als die Nachfolge Christi? Bei uns? Jetzt? Heutzutage? Siehe, reicher Jüngling. Wenn du nicht bereit bist, alles zu lassen um Jesu Willen, dann hast du dich gegen Jesus entschieden. Wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich. Jesus sagt es an mehreren Stellen. Das heißt aber nicht, dass wir nur Leid erfahren müssen in dieser Welt, sondern er verheißt auch einen Lohn, nur eben in der nächsten Welt. Markus 10 lesen wir, dass wir Lohn haben, hundertfältig in der zukünftigen Weltzeit. Auf die Frage des Petrus, was haben wir davon, dass wir den nachfolgen? Die Priester waren neidisch auf Jesus, da er immer mehr Ansehen beim Volk bekam und ihr Ansehen und auch ihr Geldbeutel immer mehr abnahm. Neid ist aber kein Grund, ein Todesurteil zu fällen. Darum wurden ja diese falschen Anklagen vor Pilatus vorgebracht, dass er ein Aufrührer sei, ein Revolutionär, der die römische Herrschaft ablehnte, der das Volk dazu aufrief, keine Steuern zu zahlen. Alles an den Haaren herbeigezogen, ohne Grundlage. Pontius Pilatus, das ist mein zweiter Punkt, war ein Mensch, der in dieser Situation als neutral dasteht. Einer, der nichts mit Jesus zu schaffen hat, auch einer, der nichts mit den Juden zu schaffen hat. Im Gegenteil, Pontius Pilatus war nicht als Freund der Juden bekannt. Er hat sie immer wieder, um es mal harmlos auszudrücken, gepiesackt. Aber das ging so weit, dass sich die Juden oft über ihn beschwerten beim Kaiser in Rom. Sein Handeln, also das des Pilatus, war meist gegen den Willen der Juden gerichtet. Und der Kaiser in Rom hatte ihn deswegen auch schon abgemahnt. Deswegen achtete Pontius Pilatus nun natürlich darauf, dass der Friede in Judäa, so brüchig er auch war bei diesem halsstarrigen Volk, das ja Gott schon so nennt, gewahrt blieb. Um seiner Karriere willen, nicht um des Friedens willen, sondern er wollte da weg. Er wollte etwas Höheres werden, denn eigentlich hatte er nur einen mittelmäßigen Posten. Er war kein Präsident, kein Kanzler, er war eher sowas wie ein Landrat, der so ein kleines Gebiet für sich hatte. Wir müssen uns vorstellen, Israel so groß wie Hessen, und da hat er auch nicht über alles zu bestimmen. Aber genau dieser Friede, von dem ich eben sprach, war gerade bei hohen Festen, wenn die Juden sich trafen, immer gefährdet. Das war ein Pulverfass, wo nur ein kleiner Funke fehlte und die Juden betrieben einen Aufstand. Und deswegen hat er sich diese Amnestie einfallen lassen, ihnen jedes Jahr zum Passafest einen Gefangenen freizugeben. Das war keine feste Praxis im ganzen Römischen Reich, aber es war den Statthaltern vor Ort gestattet, zum Beispiel bei der Krönung des Kaisers, bei irgendeinem Fest, bei irgendeinem Geburtstag einen oder auch mehrere die Strafe zu erlassen. Pontius Pilatus gab einen einzigen Gefangenen zum Passa frei. Er wollte das Volk damit beruhigen. Er wollte ihnen zeigen, hey, ich bin doch gar nicht so schlecht, oder? Ich gebe euch einen Gefangenen frei, den ihr wollt, nicht den ich aussuche. Pilatus war aber auch jetzt nicht darauf hinaus, den hohen Priestern einen Gefallen zu tun, weil die ihn ja immer in hohem anschwärzten. Aber er musste einen Kompromiss eingehen. Pilatus war klar, dass Jesus eigentlich ein harmloser Wanderprediger war, der der Pax Romana, also dem Frieden Roms, nicht gefährlich wurde. Denn der Herr verteidigte sich nicht wie einer, der ein normaler Mensch, gegen den falsche Beschuldigungen aufgebracht worden sind. Und auch seine Nachfolger, die Apostel und Jünger, die haben keine ernsthafte Unruhe im Volk angestiftet, seit der Festnahme oder sonst irgendwann. Sein Plan war es also, Jesus frei zu bekommen, ohne dass er ihn frei ließ. Eben über diese Amnestie. Das Volk sollte Jesus auswählen, freigelassen zu werden. So der Plan. Das Volk sollte ihn sozusagen anstatt Barabbas wählen. Sicher, Pilatus hat von Jesus gehört, von seinen Wundertaten, aber auch von dem Einzug in Jerusalem. Das wird ihm nicht verborgen geblieben sein. Das Volk jubelte Jesus vor ein paar Tagen noch mit Hosianna, dem Sohn Davids, zu. Das ist eine Ehrenbezeichnung, die den messianischen Anspruch Jesu anerkannte. Und Sohn Davids, das war zugleich König der Juden. Aber schon früher wollte die Volksmenge Jesus ja zum König machen. Zum Beispiel, nachdem er aus 5 Broten und 2 Fischen das ganze Volk gespeist hat. 5000 Menschen plus Frauen und Kinder. Also, so der Plan, wenn Pilatus Jesus und Barabbas zur Wahl stellte, dann würde sich ja dieses Volk der Israeliten wohl für den Judenkönig aussprechen und nicht für Barabbas, der einen getötet hat. Der Plan ging nicht auf. Das Volk wollte Barabbas frei haben. Dazu später mehr. 3-mal versuchte Pilatus, Jesus frei zu bekommen. Vers 9. Pilatus aber antwortete ihnen und sprach: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Vers 12. Und Pilatus antwortete und sprach wiederum zu ihnen: Was wollt ihr nun, dass ich mit ihm tue, den ihr König der Juden nennt? Vers 14. Und Pilatus sprach zu ihnen: Was hat er denn Böses getan? Das Volk wollte Barabbas freisehen. Jesus sollte gekreuzigt werden. Pilatus hatte die Macht und das Recht, Jesus freizulassen. Aber dadurch, dass er dem Herrn die Möglichkeit der Amnestie durch den Willen des Volkes anbot, hatte er Jesus für schuldig beurteilt. Denn Unschuldige brauchen keine Amnestie, auch nicht im Römischen Reich. Pilatus war seine Karriere wichtiger als Jesus. Er wollte sich nicht vor dem Kaiser in Rom verantworten müssen wegen eines eventuellen Aufstandes, dann doch lieber einen Unschuldigen opfern. Und somit hat Pilatus sich gegen Jesus entschieden. Ob ihm das jetzt bewusst war in allen Folgen, dass er sich damit gegen Gott entschieden hat, das wissen wir nicht. Jesus hat ihn darauf aufmerksam gemacht, dass er die Macht nur hat, weil sie ihm von Gott gegeben worden ist. Das lesen wir in Johannes. Es ist aber auch wieder eine Situation, in der alle sind, die in Jesus zwar keinen Feind sehen, aber auch sich nicht auf seine Seite stellen. Egal, welche Gründe man für die Unentschiedenheit anführt, sei es politische Situation, Verfolgung im Lande der Christen zum Beispiel, keine oder eine schlechte Ortsgemeinde, hier wird nicht das Wort Gottes richtig verkündet oder deswegen kann ich nicht glauben, oder falscher Zeitpunkt, ja, ich habe jetzt gerade keine Zeit, weil ich muss noch dieses oder jenes erledigen, aber wenn ich älter werde, wenn ich in der Rente bin, dann bekehre ich mich. Das kennen wir alles. Du musst dich bekennen, entweder für oder gegen den Herrn, und dazwischen gibt es nichts. Es gibt kein, ja, warte mal, es könnte vielleicht morgen, sondern dann, wenn die Frage an dich gestellt wird, musst du dich bekennen. Triffst du keine Entscheidung, kann es dir geschehen, wie es dem Volk damals geschah, die dem Mainstream folgten, also der Mehrheit. Die Verhandlung um Jesus vor Pilatus war öffentlich. Jeder durfte kommen, im Gegensatz zu den Verhandlungen oder der Vorverurteilung des Herrn bei dem Sanhedrin. Die war schon gar nicht mehr öffentlich. Falscher Zeitpunkt, falscher Ort. Das Volk wurde zu einer Entscheidung direkt aufgerufen. Das ist mein 3. Punkt. Menschen, die Mitläufer sind. In Vers 12 lesen wir: Und Pilatus antwortete und sprach wiederum zu ihnen: Was wollt ihr nun, dass ich mit ihm tue, den ihr König der Juden nennt? Und ihre Antwort war, Vers 13, kreuzige ihn. Vor ein paar Tagen wollte die Volksmenge Jesus noch als König haben. Jetzt wollten sie ihn tot sehen. Was war passiert? Dem Volk war die Handlungsweise der Apostel aufgefallen. Der Verrat des Judas, der war nicht unbeobachtet geblieben. Es war ja eine große Volksmenge dabei, als Judas den Herrn mit einem Kuss verriet. Das wird sich auch in Jerusalem herumgesprochen haben, bei einer gewissen Menge. Sie haben gesehen, wie die Apostel geflohen sind. Keiner blieb bei ihm. Aber das Entscheidende für ihren Umschwung durfte wohl das Verhalten des Herrn bei den Verhören vor dem Hohen Rat und vor Pilatus selbst gewesen sein. Jesus verhielt sich nicht wie ein machtvoller König. Keine Verteidigungsrede, die die Ungerechtigkeit anprangerte, die Jesus erleben musste. Keine Anklage gegen seine Ankläger wegen ihres Rechtsbruchs und Amtsmissbrauchs wurde bei Pilatus laut. Keiner, der ihn jetzt plötzlich mit Macht aus der Gefangenschaft des Pilatus riss, mit einem kleinen Heer, das ihm folgte. Alles in allem verhielt sich Jesus nicht wie ein Unschuldiger und schon gar nicht wie ein machtvoller König, der Israel von dem Joch der Römer befreien sollte. Sicher hat Pilatus, Entschuldigung, falsche Blatt, es waren auch keine, ja, das kommt, wenn man zwischenzeitlich liest. Sie erkannten nicht, also das Volk, die Israeliten, sie erkannten nicht, dass Jesus sich aber genau so verhielt, wie Jesaja schrieb. Jesaja 53, die Verse 2, 3 und 7 möchte ich uns lesen. Jesaja 53. Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Sie sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. Und Vers 7, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Jesus erfüllte die Prophezeiung, und nicht nur diese, sondern alle, die ihn als den Messias auswiesen. Wenn der Normaljude auch nicht alle Voraussagen der Schrift kannte, die bezüglich Jesus gesprochen wurden, niedergeschrieben waren, so konnte er doch genug wissen, dass dieser Jesus, der vor Pontius Pilatus stand, der Messias ist. Denn warum sind sie sonst bei seinem Einzug in Jerusalem ihm nachgefolgt? Das war eine Volksmenge. Das waren nicht nur diese 12 Apostel und ein paar Jünger, die da hinterher liefen. Eine Volksmenge. Aber diese Art der Prophezeiung, Erfüllung der Prophezeiung, ihn zu sehen als das Lamm, das nicht den Mund auftut, so eine wollten sie nicht. Sie wollten einen Messias, der in Macht und Herrlichkeit kommt. Auch das ist prophezeit und das wird sich auch noch erfüllen. Nur hat es sich nicht zur damaligen Zeit erfüllt, sondern es wird sich in unserer Zukunft, also in aller Zukunft noch erfüllen. Gott bestimmt die Zeitpunkte, wann er wie auftritt, nicht wir Menschen. Wir können höchstens durch unsere Missetaten daran arbeiten, dass das ein oder andere früher passiert. Aber es sind die Ereignisse letztendlich, die Gott handeln lassen. Die scheinbare Machtlosigkeit Jesu war für sie enttäuschend. So einen Jesus, so einen Messias wollten sie nicht. Sie hatten ein falsches Verständnis der Schrift. Und sie hatten einen eigenen Anspruch. Sie wollten wieder ein Volk sein, das angesehen ist in der Welt, das einen eigenen König hat, mit Macht schon, aber nicht einen Herrscher, der sich gängeln ließ, der sich schlagen ließ und der mit Sicherheit zu dem Zeitpunkt, als er vor Pontius Pilatus stand, nicht schön anzusehen war. Wir wissen, dass er geschlagen worden ist ins Gesicht, obwohl er die Augen noch verdeckt bekommen hat, und später wurde er auch noch gegeißelt. Die oberen Priester, sie sind nicht dumm, sie nutzten diese Stimmung, um Stimmung gegen Jesus zu machen. Und das Volk ließ sich darauf ein. In dieser Situation erscheinen die obersten Priester erstmals direkt als Anstifter. Vorher haben sie immer jemand anderen geschickt, zum Beispiel um Jesus zu Fall zu bringen, die Herodianer, die Pharisäer, oder ihn zu verraten. Judas sollte Jesus verraten. Und als Judas dann zu ihnen ging und sagte, ich habe was Falsches gemacht, da sagten sie, psch, ist nicht unser Ding, das ist deins, du hast das gemacht, behalt dein Geld und geh, wir haben da nichts mit zu tun. Und selbst das Todesurteil, das gefällt werden sollte, das wollten sie schön Pilatus überlassen. Sie wollten sich ihre Hände nicht schmutzig machen. Es waren aber keine gekauften Anstifter diesmal, die das Volk aufwiegelten, sondern die Priester selbst taten es, wie wir in Vers 11 lesen können. Und das Volk lief mit. Sie hinterfragten nichts. Was selbst Pilatus klar war, nämlich der Neid der Führerschaft Israels, wollten sie nicht sehen. Die Ungerechtigkeit und Unmenschlichkeit in ihrem Handeln war ihnen gleichgültig. Sie sahen sich im Recht, dass sie sogar riefen, sein Blut, also Jesu Blut, komme über uns und über unsere Kinder, lesen wir in Matthäus 27, 25. Das Volk hatte eine Position zu Jesus geändert. Vorher Nachfolger, zumindest äußerlich, aber weil er nicht ihren Wünschen entsprach, haben sie sich gegen Jesus gewandt. Sie wollten einen Löwen aus Juda und kein Lamm, das vor dem Scherer verstummte. Wie viele Jesus ablehnten, wissen wir nicht. Aber wir wissen, viele lehnen auch den Herrn Jesus heutzutage ab, weil er nicht ihren Vorstellungen entspricht. Ich möchte uns ein Zitat vorlesen. Wie kann meine Schuld durch den Tod eines Schuldlosen, wenn man von einem solchen überhaupt reden darf, in Klammern, gesühnt werden? Welche primitiven Begriffe von Schuld und Gerechtigkeit liegen solcher Vorstellung zugrunde? Welch primitiver Gottesbegriff? Soll die Anschauung vom sündtilgenden Tode Christi aus der Opfervorstellung verstanden werden? Welch primitive Mythologie, dass ein Mensch gewordenes Gotteswesen durch sein Blut die Sünden der Menschen sühnt? Rudolf Bultmann, deutscher evangelischer Theologe und Professor für Neues Testament, aus seinem Buch Neues Testament und Mythologie 1941. Er hat Gott, Jesus, als den Retter, der für ihn gestorben ist, abgelehnt, indem er sagte, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und er weiß eigentlich, wovon er redet. Der muss doch Ahnung haben. Er ist evangelischer Theologe und Professor für Neues Testament. Aber wir wissen, dass es noch andere Menschen gab, die wirklich Ahnung hatten. Zum Beispiel Wilhelm Busch, ungefähr gleicher Jahrgang, Jugendevangelist und Pfarrer in Essen, der schreibt, ohne Jesus wissen wir nichts von Gott. Jesus aber ist die Offenbarung Gottes. In Jesus ist Gott zu uns gekommen. Wilhelm Busch aus Jesus unser Schicksal, 2006. Er hat es schon vorher geschrieben, aber nach seinem Tod wurde dieses Buch erst veröffentlicht. Rudolf Bultmann hat Jesus nicht. Und deswegen hat er auch kein richtiges Gottesverständnis. Wilhelm Busch, der hatte Jesus. Und deswegen hat er auch Gott verstanden, das, was Gott ihm offenbart hatte. Jesus als moralisches Vorbild können viele akzeptieren. Den Gutmenschen, wie man so schön sagt. Aber Jesus als den Erlöser deiner persönlichen Schuld, das kann nicht sein. Wie viele denken, für mich braucht Jesus nicht sterben. Ich bin doch nicht so schlecht. Meine Sünden sind doch viel zu unbedeutend, als dass jemand dafür sterben musste. Und schon gar nicht Gott. Solche Menschen sind Mitläufer. Ein halber Christ ist ein ganzer Betrüger, auch von Wilhelm Busch aus einem anderen Buch. Diese Menschen haben sich gegen Jesus entschieden. Kommen wir nun zum letzten Punkt, zu Barabbas. Für wen steht eigentlich Barabbas? Erstmal müssen wir uns betrachten, was sein Name eigentlich bedeutet. Das ist ganz interessant. Sein Name bedeutet Sohn des Vaters. Bar, Sohn, aber Vater. Und wir kennen den Spruch, lieber Vater aus Römer, aber lieber Vater. Damals und aus älteren Anschriften wissen wir noch, dass er mit Zunamen, sozusagen mit Vornamen, Jesus hieß. Damals war das ein häufiger Name in Israel. Jesus, die Ableitung von Josua, Herr, rette. Barabbas war mit anderen wegen eines Aufstandes, und zwar eines bekannten, zu dem Zeitpunkt gar nicht so lange her, Aufstandes gegen die Römer und Mord bereits zum Tode am Kreuz verurteilt. Vers 7. Die Pfähle für die Kreuze, die waren schon aufgerichtet, die konnte man schon sehen. Die Verurteilten mussten nur den Querbalken auf die Hinrichtungsstätte schleppen. Barabbas, so seltsam sich das anhört, ist die Erfüllung dessen, weswegen unser Herr wirklich gekommen ist. Jesus trat die Strafe an, für die Barabbas verurteilt wurde. Aufruhr und Mord. Das waren die Vorwürfe der Juden. Aufstand gegen das Römische Reich. Sicher, es sind falsche Anklagen. Aber Jesus hat sich nicht gegen diese Anklagen gewehrt. Als Barabbas verhaftet wurde, war er eindeutig schuldig. Er ist sozusagen auf frischer Tat wohl ertappt worden. Als er im Gefängnis saß, wartete er auf seine gerechte Strafe, auch wenn wir heute anders darüber denken mögen, über die Strafe. Aber etwas Besonderes ist noch an Barabbas. An Barabbas wurde unmittelbar offenbar, dass Jesus wirklich für die Sünder stellvertretend gekreuzigt wurde. Petrus bringt das auf den Punkt. Im ersten Petrusbrief lesen wir in Kapitel 2 die Verse 22 bis 24. Er hat keine Sünde getan, also Jesus. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Schuld, Sünden, selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Hätte Jesus sich verteidigt, wozu er alles Recht gehabt hätte, wären wir verloren gewesen. Wir wären immer noch verloren, nicht nur gewesen. Barabbas steht stellvertretend für alle Sünder, für die Jesus sein Leben gab. So wie Barabbas die irdische Strafe nicht antreten musste, weil Jesus an seiner Stelle gekreuzigt wurde. Und er war frei. Man konnte ihn wegen dieser Straftat, die er begangen hatte, nicht mehr verurteilen. So brauchen wir auch nicht das Urteil fürchten, das vom höchsten aller Richter einmal gefällt wird, gegen alle Sünder. Aber da Jesus unsere Sünde am Kreuz auf Golgatha getragen hat, sind wir keine Sünder mehr. Völlig wunderbar. Auch wenn wir es nicht verstehen. Jesus hat unsere Sünde am Kreuz auf Golgatha bezahlt. Der Sünde Sold ist der Tod. Wir brauchen diesen Tod nicht mehr fürchten. Es ist also deine persönliche Entscheidung, wie du zu Jesus, dem Sohn Gottes und deinem Erlöser stehst. Aber du musst dir bewusst sein, dass es keine neutrale Position gibt. Du kannst dich nicht herausreden, wie die anderen gehandelt haben oder dass sie schlechte Vorbilder waren. Das alles zählt nicht. Die Entscheidung für Jesus oder gegen ihn wird nicht an Vorbildern oder Situationen festgemacht, sondern ganz allein an deiner Haltung zu Jesus. Lehnst du ihn ab wie die Priester? Oder verhältst du dich abwartend wie Pilatus, scheinbar neutral? Oder folgst du der Mehrheit? Das Ergebnis ist immer gleich. Du gehst verloren. Erst dein Bekenntnis, unabhängig von Situation und Menschen, ich wiederhole mich gern, für Jesus, den Christus, kann dich vor dem ewigen Urteil, dem ewigen Tod retten. Jesus hat es bewiesen. Amen. Wir sind damit zum Schluss unseres Gottesdienstes gekommen. Wollen wir noch einmal aufstehen zum Gebet? Großer allmächtiger Gott, in Jesu Namen dürfen wir vor dir treten. Ja, weil du uns die Möglichkeit gabst, ihn als unseren Herrn anzunehmen. Wir danken dir, dass diese Möglichkeit allen einmal gegeben wird und dass die Entscheidung aber bei uns liegt. Wir haben keine Ausreden, wenn wir uns gegen dich positionieren, wenn wir dich ablehnen. Wir dürfen dir aber ewig dankbar sein dafür, wenn wir uns für dich entschieden haben, weil du uns die Möglichkeit dadurch gegeben hast. Du hast uns das Wort gegeben, in dem wir sehen können, wie du schon damals gehandelt hast, bevor du am Kreuz starbst, wie du mit den Menschen umgegangen bist. Immer wieder die helfende Hand, selbst bis zum Tod. Barabbas wurde frei, weil du deine Stelle eingenommen hast, hier im Irdischen. Wir wissen nichts weiter über Barabbas, aber wir wissen über uns und wie wir zu dir gestellt sind. Und wenn wir es noch nicht richtig wissen, weil wir falsche Vorstellungen von dir haben, dann bereinige du diese Vorstellung. Hilf uns, dass wir dir wirklich von ganzem Herzen nachfolgen, dass wir dich höher schätzen als alles andere und dass wir bereit sind, das Kreuz auf uns zu nehmen. Du bist für uns gestorben. Du hast dein Kreuz auf dich genommen. Ja, du bist sogar noch weiter gegangen, wie wir lesen. Du hast sogar die Gottverlassenheit, die Verlassenheit von deinem Vater ertragen. Für uns. Du hast alles erlebt, was wir schon erlebt haben. Und noch viel, viel mehr. Wir können es uns nicht vorstellen. Aber wir dürfen dir dankbar dafür sein, dass wir Teil dieser Gnade sein dürfen, die du am Kreuz auf Golgatha erwirkt hast. Hilf, dass noch viele Menschen sich für dich entscheiden, dass sie sich nicht durch falsche Lehren manipulieren lassen, sondern durch die einzig wahre Lehre, die du lieferst, die du bist. Denn du bist das Wort und du bist das Leben und du bist die Erlösung. Danke dafür. Amen. Wir sind dann zum Ende des Gottesdienstes gekommen. Dann wollen wir im Frieden scheiden.